Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Wir sind beim Thema Rassismus.
Genau.
Und wenn ich darf, habe ich die Ehre, jetzt unseren lieben Freund Leander vorzustellen. Und Leander ist der erste Gast völlig zu Recht in unserem Podcast, weil er auch tatsächlich der Mensch, der Mann ist, der dafür gesorgt hat, dass ihr überhaupt diesen Podcast hier hören könnt, dass es überhaupt die Familie gibt, die wir mittlerweile haben und wir als Paar uns gefunden haben. Das heißt, Leander war schon einmal der Anfang von allem und ist hier in gewisser Art und Weise eben auch. Und ich freue mich sehr, dass wir dich heute begrüßen können, Leander. Schön, dass du da bist.
Ja, schön. Ja, danke schön. Ja. Eine Ehre.
Große Freude.
Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, du kennst Leander ja schon wesentlich länger als ich. Wir sind jetzt seit wann befreundet?
Gute Frage. Das war 1900.
Das fängt schon an. War es im 90er-Jahr?
Ich glaube 2008.
Verrückt.
2009.
Woran das wieder zeigt, wie alt wir eigentlich sind. Also sagt mir das direkt. 12 Jahre, verrückt. Okay. Also, aber ist ja jetzt auch mal dahingestellt. Wie auch immer. Wir kennen uns ja lange. Und Anna und ich, wir haben halt irgendwie jetzt durch die neuesten Ereignisse, heute gab es auch wieder eine große Demo in Berlin zum Thema Rassismus ausgelöst durch die neuesten rassistischen der rassistische Umgang der amerikanischen Polizei mit George Floyd, der zu Tode gekommen ist, weil er von drei Polizisten zu Boden gedrückt wurde und auch auf den Ausruf "I can't breathe" nicht reagiert wurde, bis er tatsächlich gestorben ist. Was jetzt zu unglaublichen Unruhen in den ganzen USA geführt hat und eben auch weltweit zu glücklicherweise einer neuen Debatte über Rassismus und eben auch zu einer Demo dann heute in Berlin. Genau, und dann haben wir uns gedacht, wir wollten eigentlich über andere Themen sprechen und dachten irgendwie heute, okay, lass uns doch als Thema Rassismus wählen. Weil wir es einfach wichtig finden und da bist du, da dachten wir so, ja, okay, wir sind genau diese Leute, wir sind halt diese weiße, einigermaßen, der eine sagt mehr, der andere sagt weniger, gebildete Mittelklasse. aber wir sind keine, wir haben damit keinen Kontakt gehabt, außer durch was wir von anderen gehört haben. Und ich glaube, du hast einen anderen Kontakt dazu gehabt. Magst du vielleicht mal erzählen, was dein Kontakt zum Thema ist?
Ja, leider habe ich viel Kontakt mit dem Thema. Ich finde es erstmal sehr mutig von euch, euch dem Thema zu nähern und das auch direkt so aufzugreifen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass viele Menschen sozusagen sich die Mühe machen, den Horizont zu erweitern und einfach zu gucken, was passiert da um mich herum eigentlich. Und so dramatisch das ist, was in den USA jetzt gerade passiert ist, es passiert jeden Tag. Mhm. Und es ist für schwarze Menschen in den USA, aber auch hier in Deutschland, eine traurige Selbstverständlichkeit, mit dieser Angst durchs Leben zu gehen, mhm, dass einem jederzeit was passieren kann. Ja, als allererstes kann ich mal zu mir selber sagen, wenn ich mich so vorstelle bei euch in eurem Podcast sein darf, wenn ich da so reinstellen darf, ich bin Fotograf, Schauspieler, Im Moment schreibe ich auch an einem Stoff, der mich sehr interessiert. Bin, wenn ich mich so hinstelle, Künstler. Nicht, dass ich auch meinen Wasserhahn reparieren kann, aber eigentlich bin ich, sehe ich mich als Künstler.
Fotograf bist du tatsächlich auch?
Hat er gerade gesagt.
Hat er gesagt?
Ich, nicht nur ich heiße Graf, sondern ich bin auch Fotograf.
Ja.
Und was das Thema Rassismus angeht, habe ich, wie gesagt, leider früh Erfahrungen machen müssen. Was ich wichtig finde, und da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, das Wichtigste, was man als Mensch, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, wissen muss, ist, es gibt keine Rasse.
Mhm.
Punkt. Die UN hat das sogar in ihrer Charta. Wenn man von Menschen spricht, kann man nicht von Rassen sprechen. Das kann man bei anderen Tieren, der Mensch ist ja auch ein Tier auf dieser Erde, da kann man bei Hunden oder bei anderen Tieren, wie gesagt, kann man darüber sprechen. Seitdem wir das Genom entschlüsselt haben, das menschliche, spätestens seitdem wissen wir, dass bei Menschen funktioniert das nicht.
Ja.
Die Menschen kann man nicht in Rassen einteilen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, aber Moment, im Grundgesetz, da steht ja, der Mensch ist gleich, egal welche Rasse er hat. Das liegt daran, dass das Grundgesetz ein bisschen älter ist als diese Erkenntnis, dass es zu einer Zeit entstanden ist, wo die Rassenlehre leider auch doch noch im Gedankengut der Menschen war, wenn zur Zeit des Grundgesetzes oder mit dem Grundgesetz ganz andere Sachen versucht wurden. Und da unsere Gründungsväter, finde ich, einen ganz guten Job gemacht haben mit dem Grundgesetz. Rassismus gibt es.
Und also das heißt, dieser Rassismus. Also Rasse gibt es nicht, aber Rassismus gibt es.
Genau.
Ja.
Und was man über Rassismus auch wissen sollte, allererste Grundlage ist, dass der Rassismus aus Europa kommt. Also Rassismus ist eine europäische Erfindung. Das mag dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen aufstoßen und er denkt so, ja, aber. Nee, gibt es leider kein Aber.
Mhm.
Ich muss leider sagen, der Rassismus ist eine europäische Erfindung und hat sich von Europa aus auf die ganze Welt verbreitet. Wenn man so möchte, ist der Anfang zu finden in der Reconquista, also in der Zurückeroberung, also ja, der Eroberung von Spanien und Portugal, was jetzt schon mehr als 500 Jahre zurückliegt. Aber mit diesem Schritt sozusagen sind die Europäer, haben sie sich zusammengetan, nicht nur als Christen, um die Mauren aus Spanien und aus Portugal zu verjagen, sondern auch als Menschen, die in Farbe denken. Und das geht ja, sonst auf der Welt funktioniert das nicht. Wenn man in Asien ist oder in Afrika oder auch in Amerika, hat das nicht funktioniert, dass man die Menschen sich in Farbe eingeteilt hat.
Mhm.
Man muss immer in Formen gucken. Man muss gucken, hat jemand eine lange Nase, große Augen, buschige Augenbrauen. Also diese Sachen, diese Formen kann man erkennen, um Menschen zu unterscheiden. Und die Europäer können das in Farbe machen, die können sagen, die Rothaarigen sind alle böse oder die mit den braunen Augen, die können alle gut kochen.
Mhm.
Also das funktioniert halt eben, weil diese Farben in Europa präsent sind.
Mhm.
Und das hat man sich zu Nutzen gemacht und hat gesagt, die heller sind, die sind jetzt also besser als die Mauren, die wir da weghaben wollen. Und das war sozusagen der Beginn von den Problemen, was wir jetzt haben. Mhm. Und mit dieser Einstellung von wir sind was Besseres, sind sie dann noch losgegangen, haben sich die Welt erobert, Marco Polo und Kolumbus und wie sie alle heißen, sind losgegangen und gesagt, wir sind die Herrscher und man kann das auch darin erkennen, wie hell wir sind und haben damit sozusagen auch haben einfach ihren Imperialismus damit gerechtfertigt.
Mhm.
Und das hat sich weitergetragen, hat fürchterliche Blüten getragen. Und ist im Grunde genommen ein uraltes Problem oder ein uralter Denkfehler sozusagen, den wir jetzt immer noch aufs Brot geschmiert kriegen, mit dem wir immer noch zu tun haben. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, als jemand, der sich mit Rassismus noch nicht so auseinandergesetzt hat. Erstens, Rasse gibt es nicht. Mhm. Zweitens, der Rassismus ist in Europa entstanden. Und was das dann für einen selber macht, kann man mal so reinfühlen. Wie fühlt sich das an, wenn jetzt jemand zu mir sagt, dieses Problem, dieses perfide Denkmuster ist europäisch, ist sozusagen hausgemacht, ist von meinen Vorfahren gemacht worden, um eine Herrscherklasse zu entstehen lassen. Und das fühlt sich erstmal vielleicht nicht so toll an, glaube ich. Also für mir zumindest, wenn ich mich, ich habe das Glück, dass ich beides bin. Ich bin afrikanisch und ich bin deutsch. Also ich bin afrikanisch und ugandisch, deutsch und europäisch. Wenn ich das höre, mein europäischer Teil, der fühlt sich dann nicht so gut. Mhm. Der denkt dann so, ach wirklich, deine Vorfahren sollen da irgendwie, nö.
Mhm. Na, ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen ähnlich, wie es mir auch immer mit dem Zweiten Weltkrieg und der Nazi-Vergangenheit ging, ne?
Mir geht es da ganz anders, tatsächlich.
Ja, wirklich? Ja. Wie geht's dir?
Ich hatte, also, weil es jetzt gerade um Scham vielleicht auch nochmal dann geht, ne, oder so ein Schuldgefühl oder so, ich denke halt so, ja, aber ich lebe ja, ich kann ja jetzt doch hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Kinder also einen Unterschied machen, also zumindest hoffentlich erfahren dürfen. Wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil wir noch in diesen Zeiten leben, aber ich habe eher gerade so ein Gefühl von, ja, okay, dann lass uns doch jetzt keine Zeit verlieren. Wenn es so war, dass das jetzt, ne, meine Vorfahren hier beteiligt waren, habe ich ja jetzt die Möglichkeit hoffentlich, weil ich lebe. Ne, ich könnte doch jetzt, also zumindest in dem Rahmen. Und da finde ich halt eben, denke ich, wieder an Wissen. Und wie können wir jetzt, wie geht es? Wie wäre es möglich, Wissen zu schaffen? Weil bis hierhin, ich weiß jetzt nicht, wie es den Menschen geht, die, also ich habe jetzt mal gerade auch so reingefühlt, was du erzählt hast. Und es ist eine ganz, ganz andere Annäherung und mal eine Betrachtung, die wir überhaupt gar nicht vornehmen. Wenn das jetzt, ne, diese 5 Minuten, die du gesprochen hast, eine Grundlage ist für ein Gespräch, also auch in den Schulen, ne, ein Dialog sein kann und auch ein Bewusstsein zu schaffen von einer, vielleicht einer Verantwortlichkeit, weil das ist das, wo ich jetzt mich eher aktiviert gefühlt habe und dachte, ja okay, dann kann ich ja jetzt in meine Verantwortung gehen, wenn das vorher nicht geklappt hat.
Ja.
Ja, das ist das eine und das andere. Irgendwie fühlt es sich aber trotzdem unangenehm an. Also für mich fühlt es sich unangenehm an. Ich denke so, okay, ich bin genau die Gruppe, also ich bin gebildeter, weißer, männlicher, privilegierter Mittelstand. Ja? Mhm. Mit in einem größtenteils demokratischen Umfeld, das heißt, ich habe alle Bildungsmöglichkeiten, und so, und denke dann schon so, ja, also wenn ich jetzt überlege, als wir in Südafrika gearbeitet haben, schon komisch. Mhm. Also, und nicht im Sinne von lustig, ja. Also, du kommst halt da halt hin und du bist genau der das da hätte machen können. Und natürlich, natürlich kann man sich dann bemühen, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie komisch an.
Also. Ja, und vor allem fühlt es sich deshalb komisch an, so geht es mir zumindest, weil ich immer noch Nutznießer der Privilegien bin.
Ja. Stimmt.
Also wenn das abgeschlossen wäre, sozusagen, man da wie als eine Geschichte drauf gucken würde, sagen, ja, das war damals, aber es ist ja immer noch so.
Ja.
Es ist immer noch so, dass die Welt, in der wir leben, gemacht ist für den weißen, heterosexuellen jungen Mann.
Ja, richtig.
Und wenn man der dann ist und einem das bewusst wird, dann ist es, glaube ich, dann stolpert man so ein bisschen. Dann denkt man erstmal so, ja okay, wenn das so ist, erstmal muss man das vielleicht auch annehmen können. Und dann, der nächste Schritt wäre dann zu gucken, wenn ich diese Privilegien jetzt habe, was kann ich denn dann damit machen?
Mhm.
Und dann kann man ins Handeln kommen. Und dann kann man sozusagen, was du vorhin auch gesagt hast, dann kann man sich dessen bewusst werden, ich lebe jetzt und habe jetzt Chancen und Möglichkeiten.
Ja.
Und dazu ist, wie gesagt, ganz wichtig, dieser Bewusstseinsprozess oder das Annehmen können dieses Bewusstseinsprozesses.
Du hast ja schon angefangen, dich vorzustellen. Was ich noch ganz spannend finde, du hast ja auch künstlerisch dich mit Rassismus auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du der Gründer der Theatertruppe warst.
Aisha Diallo war die Gründerin der Theatergruppe Label Noir. Das war auch ungefähr vor 15 Jahren, 14 Jahren. Auch angeregt von Theatergruppen aus London oder aus, ja, das war in dem Fall London, hat sie gesagt, wir müssen einen Raum schaffen, wo wir als Afrodeutsche uns austauschen können und das künstlerisch umsetzen können. Und dann gibt es da vielleicht auch dann wie auch immer geartete Aufführung davon oder Präsentation. Und das hat sich dann so langsam entwickelt und dann sind da immer mehr Leute dazugekommen mit tollen Ideen und dann ist da eine professionelle Theatergruppe daraus entstanden, Label Noir, die über mehrere Jahre mit einem Stück Heimat, bittersüße Heimat durch Deutschland getourt ist. Und die Theatergruppe gibt es auch immer noch, die machen auch immer noch coole Sachen.
Und in diesem Rahmen, was sind denn so die, wenn man das so sagen kann, was sind denn so die klassischen Rassismus-Dinge, die einem im Alltag begegnen können, die ihr thematisiert habt, vielleicht auch in dieser Truppe?
Ich denke gerade auch so im Sinne von Sensibilisierung, ne? Weil ich gerade so denke, was ich mir wünschen würde für dieses Gespräch, ist nicht nochmal einmal so eine Welle mit zu bedienen, dass wir jetzt halt eben sagen, ne, aufgrund einer besseren Möglichkeit von Dokumentation, rassistisch motivierter Morde, übergreifend eben alle Menschen betreffend, ne, sprechen wir heute deswegen auch mal eben so über Rassismus, sondern mir wäre es so ein Herzensanliegen, zu sensibilisieren, Menschen wach zu machen für, gerade weil wir halt eben auf einer, ne, also wir über dieses Privileg auch jetzt hier in diesem Augenblick hier zusammenkommen zu können, ne, uns austauschen zu können, in einem demokratischen Land leben zu können. Ne, das jetzt gerade halt eben, also wär für mich so ein Herzensanliegen, deswegen finde ich es total wichtig, zu sensibilisieren und anzuregen, also wenn ich so an diese Verantwortung gerade denke, ne? In die wir kommen können, jeder von uns, in diesem Augenblick, wenn wir halt eben wagen hinzusehen, ne? Und auch und wagen darüber nachzudenken, ne? Was wir vielleicht gehört, gesagt, geglaubt haben bis hierhin. Ja.
Ja, es ist erstaunlich, dass man sagen muss, wir sind ja alle in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen. Einfach durch die Tatsache, dass wir auch hier in Deutschland von diesem System profitieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also wir haben die Sklaverei ja sozusagen in Europa auch mehr oder weniger outgesourced. Also dass für unsere Telefone immer ein Kind in den Kupfer- und Basaltminen von Nigeria oder Kenia oder Namibia oder wo es gerade ist oder Chile da sterben muss, das ist ja sehr weit weg von uns. Und wir haben dieses Telefon in der Hand und freuen uns darüber. Aber wenn wir wüssten, wie viel Blut daran klebt, dann würden wir damit anders umgehen. Aber wir profitieren davon einfach, von dem System, wie es jetzt gerade ist. Und das kann auch dank Rassismus so funktionieren. Also dadurch, dass der Mensch mit einer anderen Hautfarbe, das Kind mit einer anderen Hautfarbe, ein bisschen weniger wert ist als unser Kind, können wir das Telefon dann leichter in die Hand nehmen vielleicht oder das auch ein bisschen weiter wegschieben einfach auch diese, mhm. diese Bilder, die wir vielleicht schon gesehen haben, weil es nicht so aussieht wie unser Kind.
Ja,
dann ist es outgesourced. Dann passiert das ja da und es ist schlimm und es ist schrecklich, aber was sollen wir machen? Und von daher sitzt es sehr tief. Also der Rassismus, die Struktur des rassistischen Denkens sitzt in unserer Gesellschaft sehr, sehr tief. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man da rangehen möchte und sich und den Mut zusammennimmt und wirklich sagt, ich gucke da jetzt mal ganz genau hin, dann wird man über sich selbst erstmal ganz schön erschrocken sein.
Mhm.
Was man dann so für kleine, komische Denkrichtungen hat, in welche Richtung die auch immer gehen. Aber wenn man da genau beobachtet, dann wird man merken, ja, das sitzt tief, diese Struktur.
Mhm. Mhm. Absolut.
Und von daher, wenn man sich wirklich daran macht, diesen sich das anzugucken, dann wird man auch merken, da braucht es einen Paradigmenwechsel auch in mir. Also ich muss das, was ich sehe, was mir auch vorgetischt wird oder aufgetischt wird, ganz neu anfangen zu hinterfragen. Ich habe, es gibt eine Werbung für, ich weiß, es war Brot für die Welt oder irgendwie sowas, die immer wieder sehe ich diese Werbung, die ist, die gibt es schon ewig. Das ist, eigentlich ein Bild, wo ein Kind eine Schale irgendwie vor sich hat und dann heißt es irgendwie, dann steht da Brot für die Welt oder irgendwie sowas oder so ein, es soll einen suggerieren, also wenn man jetzt da spendet, dann würde man diesem Kind die Schale füllen.
Mhm.
Und dann denkt man ja erstmal, das ist das eine Aufforderung, etwas Gutes zu tun und da in irgendeiner Form zu helfen. In der ersten Linie ist es auch so, aber in zweiter Linie unterstreicht genau dieses Bild ein rassistisches Denken.
Absolut,
weil wir immer wieder durch diese Wiederholung dieser Werbung, auch mindestens seit den 80er Jahren, immer wieder das Bild zu Gesicht bekommen, ein afrikanisches Kind ist bittend. Es ist in der Position des Bittstellers und es hat nicht genug. Und dieses Bild sehen wir viel öfter in unserem Umfeld, wenn wir in einem weißen Umfeld aufwachsen, wo es keine Menschen mit anderer Hautfarbe gibt, sehen wir diese Werbung viel öfter, prägt sich viel öfter in unser Unterbewusstsein ein, als der Fakt, wie es wirklich ist.
Mhm.
Wenn wir dann hier ein schwarzes Kind sehen, das im Kindergarten spielt, dann erwischen wir uns vielleicht, wenn wir genau hinfühlen, genau hingucken, wie wir denken, ach, so arm ist das Kind aber gar nicht.
Mhm.
Und dann weißt du, der Rassismus hat gegriffen.
Mhm.
Weil diese Reproduzierung von dem Bild des armen schwarzen Kindes hat super bei dir funktioniert. Mhm. Weil du in dem Moment, wo du ein schwarzes Kind im Kindergarten siehst, wie es im Buddelkasten ist, wie jedes andere Kind, diesen Gedanken hast. Und da kannst du, wenn du das entdeckt hast, dann kannst du bei dir anfangen, weiter nachzuforschen und zu gucken, wo die Gedanken herkommen. Vielleicht fällt dir dann auf, woher das kommt.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so zu dem Begriff auch kommen, finde ich es spannend, dass man sagt, der Rassismus ist vor allem halt eben die Wertung. Ne? Also, dass wir jetzt unabhängig von dem Klischee, an das wir uns so grob gewöhnt haben von die europäische Sicht auf die farblichen Unterschiede, wir einfach sagen, eine Unterschiedlichkeit festzustellen, ist erst einmal keine Wertung, genauso wie wir keine Wertung haben, weil es ist ein Mann oder es ist eine Frau oder es ist weiblich, es ist männlich. Ne?
Mhm.
Aber in dem Augenblick, wo wir eben anfangen, diesen Unterschied als Interpretation oder als Wertung gegen den anderen zu verwenden oder ihn damit abzuwerten, sind wir dann beim Rassismus oder in dem Fall bei dem Beispiel der Interpretation von dem, das schwarze Kind, das.
Ja.
Oder halt eben auch, ist, denke ich, so oft die Fortsetzung, ich habe ja mal muss ich sagen, leider fürs Deutsche Rote Kreuz Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen gemacht. Ja. Beziehungsweise Entwicklung verhindert, würde ich heute sagen. Ja, dahingehend, wenn es da Beschwerden gibt von offizieller Seite, gerne. Ich könnte die sehr begründen, auch öffentlich wirksam, wenn Sie denn möchten. Und es war furchtbar, war in China und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es so anmaßend war, was wir für eine Order bekommen haben und so also rassistisch tatsächlich, wie wir vorzugehen haben in der Unterstützung und Erstversorgung von Menschen in diesen Randgebieten von Großstädten. Ne? Da ging es um Wanderarbeiter und ein Riesenproblem. Und auch da hat halt eben das Deutsche Rote Kreuz sich einfach überlegt, was wohl das Beste wäre in dieser Gap zu unterstützen. Und ich halt für mich festgestellt habe, ich kann das hier nicht mehr machen, weil das auch eine Form von einem Übergriff ist an Menschen, ne? So wie es dann angesetzt war. Und habe es dann halt eben nicht fortgeführt. Aber ich finde das halt da an der Stelle extrem spannend und hoffe, dass jetzt jeder, der hier zuhört, auch nochmal darüber nachdenkt, welche Bilder er für sich selbst halt eben nicht überprüft hat. Ne?
Ja.
Die immer noch wirksam sind und die halt auch dazu führen, dass wir die weitergeben. Und das ist halt eben auch, finde ich, ein Punkt, wie sprechen wir mit unseren Kindern oder wie sprechen wir mit Freunden? Welche Wertung, welche Gedanken haben wir? In welchem Kontext?
Für mich war tatsächlich auch ein Schlüsselmoment da. Auch so, also gerade wenn du von diesen Bildern sprichst, über gerade bei Hilfsorganisationen und immer dieses Bild von Afrika. Ja? Afrika ist ja, ist, glaube ich, bei ganz vielen gibt es da diese Bilder von Kindern mit aufgeblähten Bäuchen und Armen, die eigentlich nur noch aus Knochen bestehen. Und irgendwie ist es dann dieser Kontinent.
Ja.
Und ist so verrückt. Und ich erinnere mich genau an eine Taxifahrt, die ich mal hatte, vom Hauptbahnhof in Hamburg in mein Hotel, wo ich gedreht habe. Und bin da eingestiegen. Und wir haben ja relativ viele in Berlin mit einem migrantisch-türkischen Hintergrund, Taxifahrer in Berlin. In Hamburg gibt es relativ viele mit irgendeinem afrikanischen Hintergrund, Leute, entweder Afrodeutsche oder aber eben auch viele tatsächliche Leute, die aus irgendwelchen afrikanischen Ländern kommen. Und ich bin eingestiegen und wollte einfach nur quatschen mit dem. So freundlich, nett wollte ich irgendwie, dachte ich, okay, ist doch nett, ich steig vorne ein, ich quatsche ein bisschen mit dem. Und hatte auch Bock drauf, nicht stumm die Fahrt zu gestalten. Und merkte dann, er spricht Akzent, hat dunkle Haut, ja, wird wohl ein Afrikaner sein. Meinte, und, wo kommst du her, Afrika? Und dann war der halt total sauer.
Hast du gesagt?
Ja, bist du aus Afrika? Ja, ich war jung, ich hatte keine Ahnung. Ich meinte, kommst du aus Afrika? Und, meinte, und dann meinte er zu mir,
dass er den Schleudersitz hätte nicht eigentlich. Und dann meinte,
was ist denn das für eine Frage? Ich kann diese bescheuerte Frage nicht mehr, der war richtig sauer. Ne?
Ja, zu Recht.
Und dann meinte ich so, sorry, kannst du es mir erklären? Ich weiß gar nicht, welchen Fehler habe ich gerade begangen? Bin ich da über irgendwas rüber? Und dann meinte er, naja, es ist ein Kontinent. Ich sag doch auch nicht, du bist Europäer. Ich frag doch, aus welchem Land du kommst. Aber ich glaube, das hat genau mit dieser Art von Werbung zu tun. Also, Afrika ist dieser arme Kontinent.
Ja.
Also, für
oder
mich,
auch dieses Land dann. Ne?
Für mich
für
ist,
den einen.
Das heißt, ja,
das kommst du doch hier.
Genau. Also ich finde, wenn man jetzt, ich meine, man kann so ein bisschen lächeln, wenn von Australien als Kontinent gesprochen wird, dann denke ich immer so, naja, also Leute, ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie viele Einwohner die haben, ich glaube 50.000 oder 60.000 oder so, also es ist echt ein Mini-Ländchen und kein richtiger, ich finde Kontinent ist immer sowas riesengroßes, aber Afrika ist halt riesig und hat unglaublich viele unterschiedliche Kulturen und Länder, ist vor allen Dingen auch noch die Wiege des Lebens möglicherweise, also da ist das Leben entstanden, also wie alt die Kulturen da überhaupt sind, sind wahrscheinlich die ältesten Kulturen, die wir überhaupt haben auf diesem Planeten. Das ist halt eine saudumme Frage, ja. Aber ich glaube,
eine saurassistische Frage auch.
Ja, eine saurassistische Frage, die aber nicht aus einem Rassismus begründet ist, der, wo man sagt, ich will das abwerten, sondern es ist sozusagen einer, der ist mir so, der ist so mit meinem Aufwachsen einfach einfach entstanden und ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist das Krasseste überhaupt.
Ja, dieser Alltagsrassismus.
Ja,
ne?
Genau, dieser Alltagsrassismus, genau.
Ja. Das ist ja auch interessant, gerade wie du redest, wie du erzählt hast von dem Bild, dass man hier von einem Kontinent hat, der ja eigentlich die Schatzkammer der Erde ist. Ja. Also dieser Kontinent ist der reichste Kontinent. Mhm. Also was es da alles gibt, nicht nur an überirdischen Gütern, die man direkt essen kann und so weiter und so fort, was da alles angebaut wird, sondern auch unterirdisch, was da alles ist. Und das ist ja auch das Interessante, dass...
Also du meinst jetzt Bodenschätze, ne?
Wie bitte?
Bodenschätze meinst du?
Ja, genau, Bodenschätze auch. Das ist ja auch das Interessante, das ist der reichste Kontinent der Erde und uns wird weiß gemacht, es wäre ein armer Kontinent. Mhm. Natürlich gibt es Länder, in denen schlimme Dinge passieren. Die gibt es, das kann in Polen sein, das kann in Deutschland sein, das kann in Simbabwe sein und das kann in Tunesien sein. Aber interessant ist ja, mit welcher medialen Maschinerie uns diese Bilder vorgestellt werden. Mhm. Und warum? Mhm. Wenn nämlich auch die Menschen, die auf dem Kontinent leben, sich dieses Reichtums mehr bewusst wären und auch nicht so sehr für diese, sag mal ganz salopp, Propagandamaschine so empfänglich wären und auch wüssten, auf welchem Schatz sie da sitzen, dann würde das im Rest der Welt, glaube ich, ganz schnell dunkel werden.
Ja.
Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass die Franzosen hatten ja ganz viele Kolonien und haben die ganzen Kolonien, mussten sie irgendwann abgeben, haben aber trotzdem immer noch Verbindungen zu den alten Kolonien. Und diese alten Kolonien haben sozusagen immer noch Schulden bei Frankreich, weil die damals irgendwie eine Straße gebaut haben und bezahlen diese Schulden immer noch ab in Form von allem Möglichen, was sie dann da hinschicken, Diamanten und Kobalt und hast du nicht gesehen. Und da fließt das ein enormer Geldfluss, der nur auf der Idee basiert, dass dieser Kontinent arm ist. Mhm. Weil eigentlich sind die total reich. Wenn die jetzt sagen würden, wir hören mal zu Frankreich, also kannst du selber machen, wir bezahlen jetzt nicht mehr für die Straße, die du uns dann 1952 hingebaut hast, auch ne, mit Zins und Zins ist Zins, müssten wir eigentlich noch, aber machen wir einfach nicht mehr. Wenn da ein Staatschef sich hinstellt, dann wird er ganz schnell eines anderen belehrt oder verschwindet von der Bildfläche.
Ja, absolut.
Also das ist ein ganzes, ein globales System, was aber mit so einer kleinen Frage, wie du gerade da dann den Taxifahrer gestellt hast, sichtbar wird. Und das ist, ich würde sagen, das ist nicht unbedingt dein Fehler gewesen. Mhm. Es ist der Fehler im System und den kann man sich jetzt angucken. Mhm. Wenn sich das Bewusstsein weiterentwickelt hat und jemand zu dir gesagt hat, hey, Freundchen, hör mal zu, und du dann nicht dagegen gehst, sondern sagst, ah ja, stimmt, okay, Moment, man muss sich mal nachdenken, was denke ich eigentlich gerade darüber?
Mhm. Für mich
wenn du dir diesen kleinen zwischen Reiz und Reaktion, diesen kleinen Moment Zeit nimmst, ehrlich in dich reinzuhorchen, da kann nämlich dann Transformation stattfinden und dann kann die Gesellschaft gesund werden.
Mhm. Das ist schön, ja.
Ja, eigentlich, also für mich war das auch so ein Moment, wo ich echt nochmal, also was mich so aufgerüttelt hat und wo ich auch beschämt war. Ich habe mich echt geschämt. Ich habe mich total entschuldigt bei einem Typen und dachte mir so, oh Gott, wie idiotisch. Und
finde ich aber auch gut. Also ich meine, ich finde auch seine Reaktion gut, ne? Habe ich gerade gedacht. Also für den, weil es gibt ja andere Möglichkeiten, auch damit umzugehen. Und ich denke halt eben auch, das eine ist, und da ist halt dann wieder die Frage der Verantwortung, ne? Wenn ich jetzt mich in meiner Verantwortung sehe, ich bin jetzt so ins Wort gefallen, fällt mir gerade auf, aber okay. Gedacht, okay, in dem Augenblick, wo wir dann wirklich uns begegnen und sagen, ich treffe dich jetzt persönlich und sage, Mann, es tut mir total leid, wie oft musst du sowas gehört haben? Ne, wenn wir das jetzt als ein systemisches Denken halt eben aufgreifen und sich da halt auch zu begegnen und das aufzulösen. Ich glaube halt aber eben, die Schwierigkeit ist, ab wann wird es halt eben gefährlich? Ne? Ab wann wird das zur Bedrohung neben der die ja auch so empfunden werden kann, der Demütigung, ne? Oder immer wieder einer Betonung einer Andersartigkeit, die gegen mich verwendet wird, ne? Immer wieder. Und ab wann kommen wir dann halt eben in andere Bereiche, wo es wirklich eine Bedrohung ist, die ein Kind empfinden kann in der Schule. Ne?
Ja.
Und die wir auf der Straße empfinden können, die wir halt eben, die uns halt dann auch irgendwie in so einem Fall wie jetzt kürzlich immer wieder halt auch das Leben kostet oder unser Leben bedroht, unsere Sicherheit bedroht. Und da, da denke ich halt eben, was kann Perspektive schaffen? Also wie können wir schaffen, ne, dass also gerade beim Thema der reichste Kontinent dieser Welt, ne, der, wo uns allen weiß gemacht wird, dass es diese armen Menschen sind, ne, die daherkommen und die unsere Hilfe brauchen und wir dürfen ihnen sagen, wie, ne, sie am besten dieses Leben gestalten, maßen uns das an. Wo können wir wirklich dafür sorgen, dass ein Wandel geschieht? Also weil ich so darüber nachdenke, reicht es aus, da nur über Bildung zu sprechen? Und ich von einer Freundin heute gelesen hatte, das fand ich einen sehr schönen gedanklichen Ansatz. Es wird immer wieder über die Integration gesprochen, über die Integration, die nicht geschehen ist und so weiter. Und eigentlich findet sie oder hat sie deutlich gemacht, geht es um die Integration der Menschen, die bisher noch nicht verstanden haben, ne, an welchen, also wie sie, ne, in ihrer Fremdenfeindlichkeit jetzt halt eben zu Outlaws werden. Ne? Und dass wir diese Menschen halt dann eben hoffentlich integrieren können und wenn nicht, dann tut es mir leid, dann müssen die halt leider dahin gehen, wo die herkommen. Wo und dieser Ort halt eben auf dieser Welt zu finden ist, ist halt die Frage im Zweifel, ne, also offene Frage. Ne? Also,
du meinst so ja. AfD-Camps in Hoyerswerda?
Ja, warum denn nicht?
Ja, man sollte die auch konzentrieren, ne? Also
ja, genau.
So genau. Lager konzentrieren.
Finde ich schon.
Genau, find ich auch.
Ja, oder ein Atlantis schaffen. Also irgendwo im Pazifik, die ne, da vielleicht.
Ja,
oder
geil. Vielleicht einfach auch so diese, da wo diese Plastikinsel eh schon ist, die einfach verdichten und die darauf packen.
Mit Sauerstoff ein bisschen.
Ey, Leute, wirklich, ihr seid hier total safe. Das ist eure Insel.
Ja, oder halt dann wirklich Mond oder so.
Ja.
Dann kann man halt, können wir ja ihnen noch helfen und ein bisschen Care-Pakete schnüren.
Ja. Ja, wobei andererseits, also jetzt mal Spaß beiseite, mich hat es auch immer genervt, als die AfD aufgekommen ist, dass es dann, dass immer so die erste Idee war, die so richtig doll, also aber so ordentlich, wirklich so total auszugrenzen, ja, das ist jetzt irgendwie so, das ist super, dann haben wir es gelöst. Die müssen weg.
Die AfD.
Die müssen, ja. Also ich glaube wahrscheinlich ist immer irgendwie ein Gespräch und ein Versuch, Bewusstsein zu verändern. Ja? Ist, glaube ich, also und das packst du halt nicht durch. Also wobei andererseits habe ich letztens mich im Rahmen der, es gab so ein Gespräch in der Filmakademie, was die Leute sind, die den Deutschen Filmpreis vergeben, da gibt es immer so Veranstaltungen und zu einer war ich eingeladen und da ging es gerade um die starke Rechtsbewegung in Deutschland und das große Erstarken der AfD und was wir dem entgegensetzen können. Und da war so ein jemand, der als Parteienloser im thüringischen Landtag saß und der hat sehr interessant erzählt, was für Mechanismen das sind, wie es zu so einem großen Erstarken der Rechten gerade in Thüringen kam. Und der hat dann von seinem Umgang mit der AfD als Kollegen im Landtag gesprochen, der meinte, nee, es gibt tatsächlich Leute, mit denen er ist total für den Kontakt mit den Wählern, weil das Leute sind, die haben das nicht als politisches Geschäft. Und da sagt er, mit denen kann man reden und mit denen sollte man auch reden, weil da noch was im Kopf möglicherweise zu verändern ist. Aber mit seinen AfD-Kollegen hat er sich jetzt tatsächlich entschieden, nicht mehr zu sprechen. Und das fand ich ganz interessant. Das finde ich eine respektable und auch verständlicher Umgang. Also er hat auch gesagt, er hat es versucht und es bringt aber gar nichts. Also weil die ihn auch nur einspannen und manipulieren wollen und so irgendwie und dann sagt er halt so, nee, das brauche ich gar nicht haben.
Aber, nee, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, also deswegen denke ich aber, also weil wir ja auch vielleicht über, ich erzähle das nur, weil wir vielleicht auch über Lösungsansätze sprechen, ich glaube, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein zu verändern und miteinander zu reden, so wie dieser Taxifahrer mit mir gesprochen hat, ja, und es hat ja bei mir was bewegt. Also, genau, und irgendwie auch im Gespräch immer dahin zu kommen, weg von der, ich glaube, das große Problem ist halt einfach, und das ist einfach noch der Geist des Kolonialismus, diese Idee, ein Land, einen Kontinent und oder auch nur von einem Landstrich die Menschen zu objektifizieren und zu benutzen. Ich glaube, das ist halt die große Schwierigkeit. Und da immer wieder darauf hinzuweisen, auf einen Humanismus hinzuweisen und hier müssen jetzt gerade noch interfamiliäre Dinge geklärt werden.
Alles gut.
Also ich glaube, das ist halt der einzige Weg, da wirklich in Kontakt zu kommen, halt mit den Leuten, mit denen es Sinn macht und da Bewusstsein zu verändern und zu schaffen.
Ich glaube halt, ja, was ist das? Also ich glaube, das eine ist ja ein gefühlter. Also, ne, ich glaube, das ist ganz schön, weil du vorhin auch davon, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, die anderen, ne?
Ja, ich wollte dazu,
ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wird das denn greifbar? Also weil ich, ne, ab wann können wir davon sprechen, dass es einen gefährlichen Rassismus gibt? Und ab wann ist es eine Bewusstseinsfrage oder ein System, wo wir viel zu lange nicht hinterfragt haben oder auch gar nicht reflektieren? Ne, was auf welchem Boden wächst eigentlich dieser Ausgeburt, ne, diese Metastasen von Gedankengut und wie gefährlich, wo können sie gefährlich werden und wo übersehen wir halt aber eben auch Vorzeichen, ne? Oder schaffen halt denen dann auch nicht entgegenzugehen, dem was entgegenzusetzen. Und ich so das Gefühl habe, weil ich jetzt gerade es ganz spannend fand, im Zuge von der Corona-Zeit waren so die Rechtspopulisten erstmal arbeitslos und hatten keine Möglichkeit, ne? Also weil alle wie aufgescheuchte Hühner, ne, in ihre eigenen Ängste gefallen sind, ne? Und
Die andere Angst war stärker.
Ja, da ging es halt, ja, und die andere Angst war stärker, beziehungsweise ich glaube, es gab halt dann so existenzielle Spitzen für viele, ne, über das Erfahrbare, was bedeutet das denn jetzt und so weiter. Und jetzt fängt es halt eben wieder an, dass, weil ich halt eben leider befürchte, dass aus dieser Zeit nicht viele mit einem großen Bewusstseinswandel hervorgehen werden, ne, wo vielleicht aber auch hoffentlich doch ein paar mehr, als ich jetzt so vermute. Wo setzt man an, wenn es darum geht, für diese Orientierungslosigkeit und diese Suche nach einer Erklärung, ne, weil der Rassismus für mein Gefühl oft davon lebt, dass halt eben diese gefühlten Unterschiede so stark betont werden, ohne dass wir darüber nachdenken. Es geht um eine Stimmungsmache, ne? Es geht um eine Angstschürung vor dem Fremden oder dem, was... Also, ne, wo wir jetzt bei nochmal so den Wahlen im letzten Jahr, was die AfD und Höcke anging, halt eben festgestellt haben, es sind männliche Wähler ab 45 bis 60, die die AfD wählen. Ja, die sich eindeutig halt eben auch zeigt durch faschistische Sprache, ne, und halt eben Höcke steht für sich, muss ich gar nicht mehr zu sagen, will ich gar nicht mehr zu sagen. Und ich halt jetzt gerade so denke, es gibt so eine Unruhe in mir, ne, gerade weil ich sage, ich will gerne, ne, da einen Beitrag zu leisten. Wie ihr das seht, ihr beide. Ein wenn
Beitrag
wir,
wozu? Zu dazu, einer Veränderung?
Zu einer Differenzierung auch tatsächlich. Was könnte eine Veränderung sein neben einer Bildung und einem Bildungsansatz für eine andere Herangehensweise? Also eine Wo haben wir, also wo fehlt uns noch was, wenn es um die Gemeinschaft geht, die wir wirklich sein können?
Ne? Also ich glaube tatsächlich, Bildung und also Bildung und Selbstbildung, und nicht, damit meine ich nicht die Bildung eines Selbst, sondern eine Bildung, die selbstständig passiert, weil wir hier alle Möglichkeiten haben, anders als zum Beispiel in einem Land wie China, uns zu informieren. Mhm. Also genau das, was du sagtest, Leander, am Anfang, dass wir sozusagen die kolonialen Strukturen kapitalistisch jetzt weiterführen. Also, und da kann man sich informieren. Man kann sich informieren, also wie Arbeit stattfindet in Bangladesch, ja? Und welche Klamotten da hergestellt werden und wie die hergestellt werden. Das schafft natürlich immer noch keine Lösung wirklich, weil aber zumindest finde ich schon mal ein Bewusstsein dafür zu haben, was man mit welchem Kauf oder wie du jetzt sagst, mit dem Handy, das man kauft, was man damit unterstützt, das finde ich schon mal eine wichtige Sache und dann eben aber auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie rassistisch man möglicherweise selbst geprägt ist im Alltag.
Ja.
Und das kann man durch Bildung machen. Ja.
Bis zum gewissen Punkt kann man das durch Bildung machen. Also das geht, dass man sich da informiert und dass man diese Information auch aufnehmen kann und sich nicht dagegen wehrt. Was man natürlich gucken muss, was für eine Handlung dann aus diesen neuen Informationen entspringt, was da, ob man dann da auch sein Verhalten zu ändern kann. Was du vorhin gesagt hast, Steffen, wo ich denke, ja, auf der anderen Seite bin ich da auch nicht so deiner Meinung. Man kann bis zum gewissen Punkt mit einem Menschen sprechen und versuchen, seinen Verstand zu erreichen. Man kann dann aber, wenn man auf dem humanistischen und auf dem Verstand, auf der Verstandesebene keine Rezeptoren findet beim Gegenüber, dann kann man sich zugrunde diskutieren und kann noch so viel logisch die Sachen erklären und herleiten. Dieser Mensch hat keine Rezeptoren dafür. Und ich würde einfach mal sagen, so ein Mensch, wie du vorhin gesagt hast, dieser Hocker oder wie der heißt, der hat für bestimmte logische Tatsachen und Herleitungsgedanken, dass das eine aus dem anderen entsteht und dann das nächste entsteht, hat der keine Rezeptoren.
Ja.
Das ist wie wenn man einem blinden Menschen, der blind geboren ist, die Farbe, den Unterschied zwischen der Farbe rosa und rot erklären möchte. Es wird nicht funktionieren.
Ja.
Und deshalb kann man mit so einem Menschen nicht reden. Man kann mit so einem Menschen eigentlich nur handeln. Und das muss man aber dann aus einem liebevollen Handeln tun. Und das ist wahnsinnig schwierig. Weil was einem erstmal so wie Dummheit vorkommt, weil eins und eins bei dem nicht zwei ergibt, da muss man wirklich, wie wenn man mit einem Kleinkind redet oder mit einem Kleinkind umgeht, man kann nicht auf der Verstandesebene mit ihm diskutieren, sondern man muss auf der Hand, muss eine Etage sozusagen tiefer gehen oder woanders hingehen und muss handeln mit diesem Menschen. Und man muss aber trotzdem liebevoll mit diesem Menschen. Aber es ist ja, man hat ja dann einen erwachsenen Menschen manchmal vor sich und mit dem wird es dann schwierig. Also wie kann man den dann, welche Handlung kann man mit dem machen, dass es anders wird? Ich habe ein interessantes Fallbeispiel aus dem Alltag, weil man ja als schwarzer Mensch in Deutschland doch häufiger mit Rassismus beschäftigt ist. Das erste Fallbeispiel sozusagen, das ist, ich sitze in der U-Bahn, mir sitzt ein Mensch gegenüber, der Klamotten anhat von einer Firma, die ganz eindeutig rechtes Gedankengut supportet.
Mhm. Sag mal, welche Firma? Und,
eine Klamottenfirma.
Welche Firma?
Und dann gucke ich mir diesen Menschen an und dann sage ich, und dann sehe ich ihn da sitzen, das ist irgendwo, ich glaube, in Kreuzberg oder so, in der U-Bahn, und links und rechts um mich herum sehe ich, wie andere Menschen da sind, und das wird erstmal ignoriert. Mhm. Also es haben vielleicht ein oder andere hat das gesehen, weil es so sehr prominent auf der mhm. Brust stand. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Wie kann ich diesen Menschen begegnen? Weil er mir wirklich direkt gegenüber saß, und ich hätte auch einfach weggucken können. Ne? Ich hätte auch, ich habe gesagt, vielleicht wird er mhm. gewalttätig, und dann ist mir das mhm. zu gefährlich und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, haben Sie nicht Angst, dieses T-Shirt in der Öffentlichkeit zu tragen?
Schön.
Und dann hat er dann ist er so ins Wanken gekommen, hat gesagt, ja, man darf ja wohl noch sagen, was man denkt und so. Das war gar nicht meine Frage. Meine mhm. Frage war, haben Sie keine Angst, dieses T-Shirt in der Öffentlichkeit mit dieser Aussage anzuhaben?
Toll.
Und dieser Mensch ist sehr unsicher geworden und hat im besten Falle diese Unsicherheit wahrgenommen und hat sie, vielleicht, es kann sein, dass er diese Unsicherheit auf mich projiziert hat, und im Nachhinein, wenn er sich die Geschichte erzählt, ist es dieser dumme schwarze Mann, den er in der U-Bahn getroffen hat, der ihm so blöde Fragen gestellt hat. Im besten Falle fragt er sich, will ich diese Aussage in der Öffentlichkeit immer machen? Will ich mich mhm. immer damit mhm. konfrontieren? Mhm. Und dann sind auch andere Leute gegangen, also eine Frau hat dann zu mir, das war sehr tapfer, was Sie gesagt haben. Habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ja. Ich kam mir auch sehr tapfer vor, weil das ja. hätte ja auch eine gefährliche Situation werden können. Aber das ist sozusagen, man kann jemanden sozusagen mit seinem Tun, mhm. weil das ist ja eine Handlung, mhm. dieses T-Shirt anzuziehen und damit mhm. so offen rumzulaufen. Mhm. Man kann den Menschen damit konfrontieren mhm. und man kann versuchen, das nicht in einer gewalttätigen Art zu tun, sondern mhm. liebevoll im Sinne von wirklich interessiert. Mhm. Also ich war wirklich mhm. an ihm interessiert und mhm. auch so ein bisschen an seiner Sicherheit interessiert, mhm. weil es gibt andere Menschen, die sehen das und schlagen ihn dafür zusammen. Mhm. Und diesen Funken von Menschlichkeit, den ich dann da für diesen Menschen empfunden habe, habe ich ihm übermittelt mit dieser Frage und habe sie auch ganz ruhig gestellt. Also das meine ich, ne? Da kann man reden, aber man kann nicht anfangen zu diskutieren mit so jemandem.
Mhm. Nee, ich finde das auch, also ich muss auch sagen, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, sag, das zweite Fallbeispiel kommt.
Nee, finde ich sehr spannend, weil wenn wir jetzt sagen, wie sehr sind halt eben, das meine ich auch mit dem Gefühlsunterschied, ne? Also wo gibt es atmosphärisch oder vielleicht auch bildlich Dinge, die schon anfangen in Richtung Demütigung oder Einschüchterung zu gehen, ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, im Kern, wenn Rassismus halt eben der, also ne, im Ursprung der Herrschaftssicherung dient, ne, mhm. und sagt, es ist eine Dominanzgeste, die hier auch nochmal auch durch so ein Tragen von so einem T-Shirt, ne, auf so einer, also sagen, Sinn und Zweck liegt hier darin, ich betone mich in meiner Vorherrschaft hier, also mhm. ich deklariere mich hier als, ne, ich bin das, dann wird es halt eben schön, wenn, oder damit kann sich ja das auch auflösen, das finde ich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass dann eben Demütigung und Scham auch nicht mehr gelingt, wenn wir sie nicht annehmen.
Ja.
Ne? Also das heißt, auch zu sagen, auf der Ebene dem offen zu begegnen und auch menschlich, kann halt dann auch eben auch vielleicht sogar im Kern was also in dem Fall verändern. Also es gibt eine Öffentlichkeit, die da drauf guckt und das mit begleitet und das sieht, was da geschieht. Ne? Also weil ich denke, es ist für das, was da ein Beispiel entstanden ist, vielleicht auch eine Veränderung von einer Dynamik, die Opfer-Täter auch sein kann. Ja? In dem Augenblick, wo offen dargelegt wird, du pass auf, hast du keine Angst, jetzt mal nur zwischen ne, Mensch und Mensch, es gibt hier keinen Unterschied, mein Freund, aber ich mache den jetzt auch nochmal ganz klar auf, aber hast du keine Angst, dass du den so betonen willst? Es finde ich, also geht mir das Herz auf, wenn ich das höre. Und auf der Ebene halt eben das zu hinterfragen, auch eine Beschämung zu hinterfragen, offen, löst halt eben den Kern auch dieser Betonung, ne, wenn man jetzt sagt, also rein psychologisch, wir haben das bei dem amerikanischen Präsidenten, der halt höchst rassistisch auch in der Geschichte der amerikanischen vorgekommen, ne, von America First, kennt man aus Zeiten des Ku Klux Klans. Das wird zum Wahlslogan und es hat auch ein Mittel, da auf der Ebene halt dann eben...
Auch viel zu wenig thematisiert.
Gar nicht thematisiert. Also es ist halt so, verrückt. Da fallen mir die Haare aus, hoffentlich nicht, aber auf der Ebene denke ich, wenn man psychisch sagt, also was bedeutet Rassismus, das war gerade so bei mir nochmal ein Gedanke, das ist der in der Analyse der Anspruch des Ichs über den anderen, also ich deklariere meinen Herrschaftsanspruch und der da so in so einem Alltagsbeispiel aufgelöst wird. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Macht und Ohnmacht kann sich dann halt eben verändern. Und halt in so einer Situation, weil ich gerade mal mitgefühlt habe, das nachzuspüren, da zu sitzen und zu wissen, okay, das ist eine Nachricht, das ist eine Message, will ich auf die reagieren oder nicht, um mich dann so zu entscheiden, zeigt halt, wie frei du da bist. Hm. Ne, und ja, wie frei wir auch werden können.
Ja, und ich finde auch, gerade wenn du sagst, du bist damit mir nicht so ganz konform, ehrlich gesagt glaube ich, ist meinte ich gar nicht nur das rationale Gespräch. Also ich meine eigentlich grundsätzlich Kontakt und im Kontakt bleiben und versuchen, in den Kontakt zu gehen. Ja? Und ich meine, du hast ja zwei Dinge getan. Du hast ja nicht nur, du bist mit dem in Kontakt gegangen, mit der Person, die dir gegenüber saß, und du hast aber auch noch ein Beispiel gegeben für alle anderen, die drumherum saßen. Also ich glaube, und du bist aber nicht aus dem Kontakt gegangen, du bist ja in den Kontakt gegangen. Ich glaube, das ist alles, was ich meinte. Mich hat so gewundert einfach, als die AfD angefangen hat, dass ich mich gefragt habe, okay, es gibt da halt so einen schnellen Impuls, die, wer auch immer die sind, und die Masse gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nur Individuen. Aber die müssen dann irgendwie weg. Und es geht ja so nicht. Das funktioniert ja nicht. Also, und dass man mit vielen, also ich habe so mal eine Doku über die rechte Szene gesehen und da waren dann so riesige Treffen von Rechten. Klar, dass man da sind dann so krasse, tätowierte, ich nenne es mal überspitzt gesprochen, so Tiere, ja, wo du denkst, so, pff, Alter, kein Wort. Vorbeigehen, auf den Boden gucken, schnell weg. Ja, aber bei denen noch so ein Funke, wo man denkt, so, okay, vielleicht kann ich da irgendwas zumindest im Bewusstsein anregen, was, und sei es, in deinem Fall ist ja die Frage, ob es bei dem was angeregt hat, aber es hat zumindest für die Leute drumherum bestimmt was angeregt. Ja. Ich glaube, irgendwie einen Kontakt herzustellen kann, muss nicht immer das Richtige sein, aber kann oft, ist es, glaube ich, einen Versuch wert.
Ja. Ja.
Aber mich würde dein zweites Beispiel interessieren.
Ja. Doch, jetzt fällt mir wieder ein. Aber was ich noch eine ganz andere Frage. Wo warst du? Du hast erzählt, du warst bei so einem Filmtreffen von.
Was war das noch? Die Filmakademie. Die Filmakademie hat eine Veranstaltung zum Thema, wie verhalten wir uns als Medienschaffende in diesen Zeiten, wo es so eine starke Rechtsbewegung in Deutschland gibt.
Ah, das ist ja spannend. Und waren da auch Afrodeutsche dabei bei dieser Besprechung?
Es war eine Kollegin, Denenesh Sude war dabei. Es gab davor auch noch eine Veranstaltung, da war Tyron Ricketts, glaube ich, dabei.
Von Pentertainment.
Genau, und der hat ja jetzt tatsächlich auch eine Kooperation, ist der eingegangen mit der UFA. Was ich eine ganz tolle Entwicklung finde, da, also und ist gerade dann bei der UFA soll er halt zuständig sein für größere Diversifizierungsbestrebungen oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, ja, also sozusagen einfach das Bild, das in den Medien stattfindet, endlich mal ein bisschen zu erweitern.
Ja.
Und da geht's ja nicht nur um dass es ein rein weißes ist, sondern dass es auch, auch Sexualität anders stattfindet mit schwul-lesbisch, LGBT, meine ich damit, und eben auch Ethnie vorkommt und vor allen Dingen auch endlich vorkommt, ohne thematisiert zu werden.
Ja, das ist ja auch nochmal.
Das nervt ja auch wie die Sau wirklich. und immer, wenn ich mit Kollegen spreche, die dann irgendwie einen migrantischen Hintergrund aus der 28. Generation und trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen zu dunkle Augen und zu dunkles Haar haben und irgendwie eine, weißt du, und die dann immer nur Rollen spielen mit arabischen Namen, ja. Und wenn die dann endlich mal einen Frank Müller spielen dürfen, dann sind die total, ist das total das Erlebnis, aber eigentlich ist es das nicht. Es wäre so toll, wenn man einfach mal sagen würde, okay, scheiß drauf, wir nehmen jetzt einfach mal den besten Schauspieler.
Naja, welche Macht die Medien da haben, ne? in dieser Verteilung halt eben, ne? In dieser Vervielfältigung. Ja. Dadurch, dass es vervielfältigt wird und dann in vielen Wohnzimmern passiert, hat man, finde ich, einen Bildungsauftrag. Okay, also Fall, auch als privater Sender.
Ja und man muss auch sagen, es war, ich bin noch in einer Zeit, ich meine, ich bin ja jetzt auch seit 23 Jahren in diesem Medienumfeld unterwegs. Also arbeite als Schauspieler jetzt seit 23 oder 24 Jahren, wurscht, aber auf jeden Fall.
Mein Gott, bist du alt.
Sehr, sehr alt. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an Zeiten, wo ganz, ganz klar das ZDF, ich sage das jetzt mal so, Leute, bitte beschäftigt mich weiter oder auch nicht, dann arbeite ich für die anderen, ist auch gut, aber auf jeden Fall hat das ZDF gesagt, am Sonntagabend bitte keine Schwulen, keine Lesben und keine Ausländer grundsätzlich, nur auf dem Traumschiff war das dann unterwegs, weil man ist ja hingefahren. Ja,
wirklich?
Ja, wirklich. Das war ausgewiesenermaßen so, aber ganz eindeutig. Diese Leute sind jetzt weg und ich finde, ich habe jetzt gerade auch bei der Serie mitgemacht, da war alles drin, ja. Also der Chef der Mordkommission war ein Arabischstämmiger und es gab einen deutschen Ermittler, der war schwul und so weiter und so weiter, haben sie dann alles reingepackt. Also es gibt total, ich glaube, es löst sich jetzt langsam auf, aber ich finde, es ist echt noch Luft nach oben.
Mhm, ja. Finde ich auch, sehr, sehr viel Luft. Und gerade jetzt, wo du auch über die Struktur sprichst, ist es ja erstaunlich, oder beziehungsweise es ist vielen Menschen auch gar nicht bewusst, dass also dieser unbewusste Alltagsrassismus, von dem wir hier in Europa alle profitieren, dass der so denn latent da mitschwingt und sich dann in so welchen Entscheidungen halt eben, wie du gesagt hast, vor 20 Jahren war dann die Entscheidung, ja bitte Sonntagabend keine schwarzen Menschen im Fernsehen, aber das ist vielleicht, könnte man sagen, ist das so die Spitze vom Eisberg. Wenn man sich die den NSU anguckt, den nationalsozialistischen Untergrund, die jetzt immer noch arbeiten, und immer noch nicht behelligt werden, ist immer noch nicht aufgedeckt, wie das sein kann, dass so strukturiert und so ganz klar menschenfeindlich in der Exekutive des deutschen Staates, wahrscheinlich auch in der Judikative, gearbeitet werden kann.
Ja, absolut.
Also es ist ja eigentlich ein Skandal, wenn man sich vorstellt, dass sich da Woche für Woche, Tag für Tag Menschen treffen und sagen und planen, wie man jetzt da Leute infiltrieren kann, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland umgebracht werden.
Mhm. Ja.
Und die haben dann, die sind dann Richter und die sind Hauptkommissar und alles Mögliche und die bleiben unbehelligt. Ja. Es ist ja eigentlich, also.
Ja, absolut.
Es ist irre.
Es ist absolut irre.
Ich glaube, dass das halt auch ein Punkt ist, der halt eben anzeigt, wie wenig Bewegung dann da für so eine lange Zeit auch nicht drin war. Wenn wir jetzt sagen, und das ist halt nicht nur weltweit so, sondern halt eben auch hier, also ich glaube, dass niemand über Deutschland nachdenkt, weil es ja einfach so vermeint, also wieso, wir haben doch die Artikel des Grundgesetzes, die gelten ja eigentlich theoretisch für jeden. Und dann können wir halt aber eben auch, gerade bei so einem Skandal wie dem NSU-Skandal, halt eben sehen, dass es nicht stimmt. Und dass wir halt hier auch, also dass demnach halt auch eine Lähmung eigentlich noch bleibt, ne, von einem, ja. Also wo wir halt auch nicht aufarbeiten. Das heißt, es wird schwierig für die Verarbeitung und Aufarbeitung von Opfern, ne, und es wird halt eben auch schwierig für perspektivisch auch das Gefühl dieser Sicherheit und der wirklichen Verbindung, die hergestellt werden kann, ne. Also wir haben halt das ist halt ein Punkt, da kann ich es eben auch nicht mehr hören, dass es halt dann darum geht, dass es dann Migranten waren, die betroffen sind. Ne? Also ich finde, es ist für mich jetzt wirklich ein Unwort geworden, wenn wir uns halt die Strukturen angucken. Und da bin ich wieder bei dem Integrationsgedanken gewisser Menschen mit anderen Defiziten, die man wirklich dann bitte integrieren soll. Und da müsste man vielleicht auch andere psychologische Programme laufen lassen, weil da würde ich tatsächlich auf frühkindliche Störungen kommen, ne? Dass es dahin geht. Ja, also ich glaube, mir fällt so schwer, weil ich feststelle, dass ich mich da tatsächlich ohnmächtig fühle. Also ich merke, ne, dass immer wenn wir jetzt über diesen Punkt, das waren wir jetzt heute dreimal, ne, was bedeutet das, wie können wir Lähmungen auflösen, wie gibt es dann eine Brücke zu dem Persönlichen auch? Ne, zu sagen, jetzt haben wir diese Bilder, die uns permanent über Jahrzehnte suggeriert werden, und wo fängt dann das persönliche Erleben an und welche Verantwortung kann ich denn für mich halt eben entwickeln? Ne?
Ja, ich denke, dass das Einzige, was mir immer wieder geholfen hat, das ist eine gewisse Form von Liebe. Aber nicht, dass ich die jemandem entgegenbringen muss, sondern dass ich die für mich selber empfinde und dass ich in einer Situation, wie auch so schwierig sie auch sein mag, die für mich selber sorge und für mich selber ein liebevolles Gefühl entwickle, auch egal, was mir gerade entgegenkommt. Mhm. Und manchmal gelingt es, man muss ja dann sozusagen auf diese Reaktion oder das, was einem entgegenstößt, was einem da entgegen, wo man denkt, wie kann denn das sein, dass man da mit Selbstliebe drauf reagiert.
Ja.
Da braucht man, glaube ich, einen guten Tag. Es gibt Tage, da funktioniert es einfach nicht. Und einen gut gefüllten Speicher für ein Selbst, aus dem man dann in so einem Moment schöpfen kann. Mhm. Und da kommt Fallbeispiel Nummer zwei. Ich war mal im Zug in Berlin, bin von Wannsee nach Hauptbahnhof gefahren mit dem Zug und ich hatte Kopfhörer im Ohr und bin eingestiegen in den Zug und ich merkte, ich bin in den Zug eingestiegen, war ziemlich voll, an der Stimmung irgendwie, was da so los war, dass da irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwie waren die Leute aufgewühlt, aber ich hatte meine Musik und wollte mich auch abkapseln, hatte keine Lust jetzt auf, ich will einfach nur in die Stadt reinkommen. Und dann habe ich gehört, wie jemand weiter hinten im Zug irgendwas gerufen hat. Und dann kam ein schwarzer Mann an uns vorbeigestürmt und hat dann gesagt, so was Ähnliches wie Fuck Germany oder irgendwie sowas. Also auf Englisch hat er geflucht und ich habe wegen der Kopfhörer auch nicht so wirklich viel verstanden, aber es war irgendwie was Scheiß Deutschland so und ist wieder vorbeigestürmt. Und alle Leute, die da mit mir in dem Abteil waren, haben mich dann so angeguckt. Und ich war so, also ich habe so gedacht, Ja, ein Schwarzer und dann ist es wie wir alle anderen auch. Oder was habe ich jetzt mit der Situation zu tun? Ich bin gerade eingestiegen. Ich weiß nicht, was hier zuvor alles passiert ist. Mhm. Warum soll ich euch jetzt die Erklärung liefern, für was hier gerade abgegangen ist? Ich habe noch nicht mal akustisch mitbekommen, was gerade passiert ist, geschweige denn, was die ganze Fahrt von, was weiß ich, wo die herkam, Dessau oder Cottbus oder keine Ahnung, was da passiert ist. Und da gab es einen Mann, der hat dann auch so angefangen, so zu laut zu reden und sich mit den Nachbarn irgendwie zu unterhalten, was ich auch nicht gehört habe, wegen der Kopfhörer. Und er hat immer wieder so Blicke in meine Richtung. Und irgendwann ist mir das zu blöd geworden. Da habe ich gesagt, okay, dann erkläre ich jetzt euch weißen Menschen wieder, was hier Sache ist, weil anscheinend habt ihr es nicht verstanden. Und dann habe ich so meinen Kopfhörer rausgenommen. Und habe aber gedacht, ich kann jetzt nicht auf diesen Level einsteigen von Fuck Germany, weil da kommen wir nicht weit. Dann habe ich zu dem Mann, der so wie so sich wie
Redelsführer
bestätigt.
Der Redelsführer,
genau. Der sich so die Bestätigung davon den anderen Leuten geholt hat, habe ich ihn nur so angeguckt und habe gesagt, Sie sind sehr wütend, oder? Und dann hat er einfach, ja. Wenn jemand hierher kommt und dann einfach so denkt, er kann irgendwie sowas sagen, um dann hier auszuflippen, dann habe ich gesagt, aber warum sind Sie denn jetzt sauer? Hat er Sie beleidigt? Nein, aber man kann doch nicht so einfach rumbrüllen. Mhm. Und dann, ich habe immer wieder drauf gestanden, aber warum macht sie das so sauer? Sie wissen doch nicht, was dieser Mensch erlebt hat. Vielleicht hat er sich mit seiner Frau gestritten und ist deshalb irgendwie gerade mies gelaunt und findet deshalb Deutschland scheiße. Warum macht sie das jetzt sauer? Ich verstehe das nicht. Und habe immer wieder diese Frage gestellt, so wie so mantramäßig. Was hat denn das jetzt mit Ihnen zu tun, wenn jemand seine Probleme rausbrüllt? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und das Ende war, als wir im Hauptbahnhof angekommen sind, hatte der so eine Tafel Schokolade, hat die so aufgebrochen und hat gesagt, wissen Sie was? Sie sind ein Engel. Wollen Sie ein Stück Schokolade haben? Und dann haben wir zusammen Schokolade gegessen. Und ist ausgestiegen. Also Sie sind wirklich jemand. Also das fand ich jetzt erstaunlich.
Ja, wo er recht
hat. Gesagt, ja, okay, gut, danke, tschüss. Dann wurde es so sehr persönlich. Tschüss, ich muss dann jetzt auch mal gehen. Aber ich habe gedacht, ich muss mir jetzt halt eben mal die Zeit nehmen und da was klarstellen.
Ja, total, aber auch gerade anstrengend.
Ja, sau anstrengend.
Und in diese Rolle schlüpfen von, ich erkläre euch jetzt, also ich bin, gut, dann bin ich jetzt der afrodeutsche Mann, der jetzt euch das...
Dann bin ich jetzt verantwortlich hier irgendwie.
Dann bin ich jetzt verantwortlich. Ja. Eine Situation zu klären, in irgendwie so gut ich halt eben kann. Mhm. Aber was mir das gezeigt hat, ist, dass man so eine Stimmung, die dann auch so entstehen kann, dass man selbst so eine Stimmung nehmen kann und wenn man die Kraft hat und den richtigen Tag, kann man auch da handeln. Mhm. Und es ist, ja, am Ende ist da Schokolade für mich bei rumgesprungen.
Ja. At least, zum Glück. Also dafür finde ich, wäre das Mindeste gewesen.
Ja, also, aber da kann man doch dann trotzdem sagen, also es gilt da, es gilt tatsächlich eine andere Form von Sensibilisierung zu schaffen. Eigentlich müsste man Elternprogramme machen, was das angeht. Also einfach, wo es um Aufmerksamkeit, Verständnis und genau solche Bilder, die du aufgeworfen hast am Anfang unseres Gesprächs, von Bilder, die wir von Afrika haben, Bildern wie und überhaupt erstmal die Idee, ich glaube, die Idee müsste an Schulen kommuniziert werden, dass es Rasse nicht gibt. Und was ich auch spannend finde, bei beiden Beispielen hat eigentlich eines gewirkt, nämlich du bist nicht dagegen gegangen, du bist nicht aggressiv geworden.
Du hast nicht akzeptiert, dass du zum Opfer wirst.
Du hast nicht akzeptiert, dass du zum Opfer wirst und du bist, nachdem du nachdem es dir gelungen ist, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, ja, mit dem besten Teil von dir oder im Ansatz oder wie auch immer, ja, aber mit dir in Verbindung zu gehen, dich dann so liebevoll, wie es dir eben möglich ist, dem anderen zu nähern. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, sowas in Bildung zu etablieren, weil ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Frage von Übung, diesen Kontakt zu sich herzustellen und auch dann diesen Kontakt, dass es gelingt, diese Art von Kontakt zum anderen herzustellen. Ich glaube, da sind wir dann schon bei einer Lösung, die schön wäre. Und da, glaube ich, könnte es sehr wohl Programme geben in Bildung, in Schulen und am besten aber auch, es müsste eigentlich, gibt es ja gar nicht leider, aber es müsste Elternbildung auch geben.
Also finde ich mehr als Kinder. Ich glaube noch nicht, dass Kinder tatsächlich erst einmal in ihrer Anlage da in so eine Richtung gehen. Ne? Also ich glaube, ja. Es ist halt, also der Mensch an und für sich, wie er kommt, ist erst einmal unbedingt an Unterstützung und Offenheit halt eben interessiert für das, was halt eben ihm begegnet und wer ihm begegnet. Das ist dann, wird gar nicht so unterschieden. Und ich glaube, dass das
wer halt... Und was auch? Ja, also kaum ein Kind regt sich darüber auf, dass jemand anders pupst. Ja? Jetzt lass mal ordentlich einen fahren in einer Gruppe von Erwachsenen und es ist auch noch klar, dass du es gewesen bist. Also da ist was los dann.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich, da haben wir aber auch wieder, sind die Aspekte von, ne, wo in der Psychisches geht es viel halt eben auch um Scham, um Schuld und um das, was ich halt eben nicht bin. Nein, ich pupse nicht. Entschuldigung, wie kommen Sie dazu? Und jetzt kommen Sie und ne? Das ist halt dann eben auch natürlich nochmal eine Projektion und das ist halt dann das, was halt auch da möglich wird. Und ich glaube halt auf der Ebene, ich denke gerade einfach nochmal, also ich finde es ganz schön, gerade zusammengefasst, in der Spiegelung für sich selber halt eben zu gucken, was mein Bedürfnis ist oder wo ich stehe. Und halt eben auch zu sehen, es gibt gerade, wir sind gesamtgesellschaftlich an einem Punkt, wo so stark nach Orientierung gesucht wird, dass das eine Zeit ist, die wir halt nicht Menschen überlassen sollten, die vorgeben zu wissen, ja. Ne, sondern dass es eine Zeit ist, wo wir wirklich für uns neu organisieren können und auch eine Veränderung begründen. Mhm. Weil, genau wie ich es meinte, ne, es gab jetzt eine Zeit, wo Rechtspopulisten keine Möglichkeiten hatten, Stimmung zu machen. Und ich hoffe, dass diese Zeit halt eben immer weiter ausgebaut wird. Oder wir jetzt halt auch das als Möglichkeit sehen können.
Genau. Und ich glaube einfach...
ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, eine Sache, die mir noch einfiel, war... weil ich so das Gefühl habe, dass es halt eine, gerade aufgrund dieser großen Orientierungslosigkeit wir haben heute kurz darüber gesprochen, weil ich mich immer so stoße an dem Wort Rechtsruck. Und ich gesagt habe, wieso ein Rechtsruck hört sich so an, als wenn jetzt eine Gesellschaft einfach mal eben nach rechts verschoben werden konnte. Ne? Und wie geht das? Und ich habe gesagt, ich glaube, dass es im Kern einfach eine Anlage gab, die immer da gewesen ist, sonst würde die gar nicht solche reichen Früchte tragen heute, ne, dato. Und das heißt, auf der Ebene, wenn es wieder möglich ist, dass wir nicht aus der Geschichte gelernt haben, und das meine ich nicht nur für dieses Land, wo es viel um Scham und Schuld ging, sondern gesamtgesellschaftlich global es nicht möglich sein soll, dann jetzt habe ich meinen Faden verloren, das war mir so wichtig. Genau, dann finde ich es gerade umso wichtiger, dass jeder Einzelne halt eben schaut, dass diese Grenze der Unsagbarkeiten, die halt eben immer öffentlicher auch geäußert werden, im Sinne von, das muss ja mal eben nochmal gesagt werden dürfen, halt eben aber auch eine Antwort bekommt. Und wenn die halt eben in der Liebe begründet ist, wie du es oder dir es gelungen ist, was ich wundervoll finde, dann bitte, aber ich glaube unbedingt an eine Antwort. Ne, weil ich könnte jetzt auch nochmal Fallbeispiele erzählen aus meiner persönlichen Erfahrung, die erzähle ich dir dann mal im Café, Leander. Die sind furchtbar. Ich habe meine Haare noch, aber sie sind weniger geworden. Das finde ich unbedingt. Ich finde es unbedingt wichtig.
Ja, das ist ein, dieses, auch was du vorhin meintest, Steffen, wie kann man das, also was für ein Programm könnte man etablieren, dass alte und junge Menschen, überhaupt Menschen, das lernen, Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, wenn wir von emotionaler Intelligenz sprechen, weil die nämlich die Fähigkeit hat, wenn man die schlau einsetzt, aus einem Teufelskreis von Reiz und Reaktion auszusteigen, dann kann man, wenn man emotional intelligent ist, es immer mehr schaffen, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Mhm. Und dann schaffen wir Begegnung von Mensch zu Mensch. Und dann kann man auch auf eine Ebene steigen, die gar nicht mehr rational sein muss. Und dann kann man Menschen auch mit Gefühlen erreichen, wenn man seine eigene Emotion sozusagen senden kann. Mhm. Dazu braucht man natürlich dann auch manchmal Worte, aber das ist eher zweitrangig, was man dann sagt. Wenn man seine Emotionen so intelligent einsetzen kann, so intelligent senden kann, dann hat man in der Begegnung mit dem Menschen immer die Chance, ihn zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mehr und mehr kultivieren müssen und lernen müssen, weil wir haben eigentlich alle Informationen, ist da durch das Internet, es ist alles erreichbar und trotzdem fallen wir manchmal in so dumme Geschichten und machen uns selber so dumm, obwohl die ganzen Informationen da ist. Man muss die Informationen natürlich verwerten können, man muss mit ihnen umgehen können, man muss sich denen stellen können, gewissen Tatsachen. Und das Allerwichtigste ist, deshalb sind wir ja Menschen, man braucht das Zusammenspiel von der Erkenntnis und was das für eine Emotion auslöst und was mit dieser die Emotion ist, also ein Träger der nächsten Handlung, was dann mit gestützt von Erkenntnis und Gefühl eine Handlung entstehen kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist die einzige Chance, wenn wir als Menschen überleben wollen, dass wir uns wieder daran erinnern, warum sind wir wirklich hier? Warum bin ich jetzt Leander, der diese Erfahrung als Mensch in dieser Gesellschaft mit diesen Menschen um mich herum macht? Was ist der Sinn? Mhm. Was ist der Sinn meiner Existenz? Mhm. Und wenn ich dem Stückchen für Stückchen und Tag für Tag ein bisschen näher komme und mich dem stelle, dann haben wir eine Chance, global als Menschheit auf diesem Planeten zu überleben und auch als Individuum ein gutes Leben zu führen.
Mhm. Schön, ja.
Ja, finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort.
Absolut.
Ja.
Ja, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Eine schöne Reise von dem düsteren Blick in die Vergangenheit zu Sinn und Verbindung und Liebe dann auszukommen. Ne? Finde ich, ist eine ganz schöne Gesprächsreise dann gewesen.
Ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht.
Definitiv, ja. Definitiv. Wir verabschieden uns hier. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Aber wir sagen jetzt mal den Zuhörern noch Tschüss.
Genau. Also macht's gut. Und das war also die heute etwas längere Ausgabe mit unserem ersten tollen Gast. Vielen, vielen Dank, Leander, dass du da
Absolut.
Warst.
Absolut. Vielen Dank.
Von Sehr Herzen. Gerne. Danke euch.
Und von uns gibt's wie immer eine nächste Folge nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.